Vor Beginn der neuen Ernte werden im Weingut der Forschungsanstalt Geisenheim Weine des vergangenen Jahres in Flaschen abgefüllt, etikettiert und verpackt. Diverse edle Tropfen lagern in ihren Eichenfässern länger, erläutert der Weinbauingenieur Wolfgang Pfeiffer bei einem Rundgang durch seinen Keller in Geisenheim.
Wir haben jetzt Blauer Zweigelt, eine österreichische Rotweinsorte, die bei uns sehr gut wird. Der liegt also mit Sicherheit dann mal 2 Jahre drauf. Und wir haben noch einen Merlot aus dem vergangenen Jahr, also richtig eine Auslese, aus dem ökologischen Anbau. Getreu unseres Hauses haben wir ja eine enorme Fülle an Rebsorten.
Eines haben die verschiedenen Rebsorten gemeinsam. Damit aus dem süßen Saft der Trauben ein Wein wird, benötigen sie einen winzigen Mikroorganismus, einen Pilz. Denn für den Alkoholgehalt im Wein sorgt eine Hefe mit dem schönen Namen Saccharomyces cerevisiae, die von Natur aus auf den Weinbären lebt. Sobald der frisch gepresste Traubenmost in den Tanks lagert, fängt die Hefe mit der Gärung an, erläutert Axel Savert. Er ist Professor für Weinbau und Getränketechnologie in Geisenheim. Aus Traubenzucker wird Alkohol.
Die Hefen, die sich auf den Beeren befinden, fangen sofort an, diesen Zucker zu verzehren. Der Zucker aus dem süßen Saft dringt in die Hefe ein und wird dort im Zellinneren zersetzt. Wobei dann auf der einen Seite Kohlendioxid entsteht und auf der anderen Seite Alkohol. Also das ist ein Vorgang, der fast nicht zu verhindern ist, der spontan einsetzt, der auch in süßen Früchten per se schon einsetzen kann.
Manche Winzer lassen ihren Wein ganz bewusst von der natürlichen Wildform der Hefe vergären. Sie geben also keine gezüchtete Hefe hinzu. Andere wiederum verwenden eine der vielen Zuchtformen, die es für unterschiedliche Einsatzgebiete gibt.
Es eignen sich sicherlich manche Hefensorten besser für bestimmte Weißweine, manche auch für bestimmte Rotweine. Sie unterscheiden sich zum Teil auch in der Größe, aber eben halt auch in der Verträglichkeit, zum Beispiel von Temperatur, von Alkohol. Alkohol ist für Hefen ab einem gewissen Grad ja auch toxisch. Sie unterscheiden sich im Absetzverhalten, was bei der Sektherstellung sehr, sehr wichtig ist.
Stichwort Absetzverhalten. Die Hefen, die man für die Sektproduktion benötigt, sind dahingehend gezüchtet, dass ihre Reste nach der Gärung zu Boden sinken. So kann man sie gut entfernen. Ausgangsprodukt für Sekt ist zunächst einmal Wein. Dieser wird aber ein zweites Mal vergoren. Dabei nutzt man die Tatsache aus, dass Hefe eben nicht nur Alkohol erzeugt, sondern auch Kohlendioxid. Professor Axel Savert.
Dieser Wein wird dann mit Zucker, also mit ganz normalem Rübenzucker, auf einen bestimmten Zuckergehalt dann eingestellt. Und dieser Wein wird dann mit entsprechenden Sekthefen versetzt und dann in Flaschen gefüllt, verschlossen und zum Gären gebracht.
Dabei entsteht Kohlendioxid, das sich unter hohem Druck in der Flüssigkeit löst. Das geschieht sowohl bei der eben beschriebenen Flaschengärung als auch bei der viel häufiger angewandten Gärung in großen Tanks. Wenn man den Sekt später trinkt, dann erzeugt Kohlendioxid das typische angenehme Prickeln auf der Zunge. Andere Varianten der Alkoholhefe werden in der Bierproduktion eingesetzt. Ausgangsprodukt für Bier sind bekanntlich Getreidekörner, und zwar meistens Gerste. Die Körner werden zunächst in warmem Wasser eingeweicht und beginnen dort zu keimen.
Bei diesem Keimungsvorgang werden sehr, sehr viel stärker spaltende Enzyme gebildet. Wenn dieser Vorgang soweit abgeschlossen ist, werden diese keimenden Körner getrocknet.
Und je nach Temperatur und Dauer des Trocknens entsteht so aus der Gerste dunkles oder helles Malz. Und hieraus später dunkles oder helles Bier. Das Malz wird anschließend von den grünen Keimen befreit, gemahlen und erneut in warmem Wasser eingelegt. Jetzt beginnen die zuvor beim Keimen gebildeten Enzyme mit ihrer Arbeit. Enzyme sind chemisch aktive Eiweißstoffe. Sie wandeln zum Beispiel Stärke in Traubenzucker um. Und der Traubenzucker dient den Hefen als Nahrung.
Zu diesem fast dickflüssigen Saft wird dann der Hopfen zugesetzt. Und dieses Gemisch wird dann später mit Hefe versetzt. Und dann beginnt der Gärprozess.
Dabei unterscheidet man zwischen untergärigen und obergärigen Bieren. Bei den untergärigen setzt sich die Hefe am Boden ab. Untergärige Biersorten sind zum Beispiel Pilz, Export und Helles. Die obergärigen Hefen setzen sich hingegen an der Oberfläche ab. Zu den obergärigen Bieren gehören Weizenbier, Berliner Weiße, Alt und Kölsch. Und natürlich spielt die Hefe auch in der Backwarenherstellung eine wichtige Rolle. Ohne Bäckerhefe kein Hefekuchen. Auch die Bäckerhefe ist in der Regel nur dazu da, dass der Teig geht, wie man so schön sagt. Sie produziert Kohlendioxid und das macht den Teig so schön luftig. Alkohol produziert die Hefe beim Backen übrigens nicht. Das liegt daran, dass ihr bei der Teigverarbeitung genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Vertreter eines anderen Zweigs im großen Reich der Pilze begegnen uns meist als abstoßender, grün-blauer oder weißer Bewuchs auf Brot, Marmelade und anderen Lebensmitteln. Doch einige Schimmelpilze werden zur Verfeinerung von Milchprodukten eingesetzt. Zum Beispiel ein Pilz namens Penicillium candidum. Er gibt dem Camembert seinen typischen Geschmack, erläutert Benno Kunz. Er ist Professor für Lebensmitteltechnologie an der Universität Bonn.
Die Sporen des Schimmelpilzes werden schon zur Kesselmilch, das heißt der Ausgangsmilch, zugegeben und die wachsen dann auf dem Käse während der Reifung aus. Der Pilz ist im Wesentlichen für das typische Aroma des Camembert, das so ein bisschen an ein Pilzaroma wie im Walde die Pilze erinnert. Das ist auch dieselbe chemische Verbindung wie etwa beim Champignon.
Aber nicht nur bei den Weichkäsen Camembert und Brie kommen Schimmelpilze zum Einsatz, sondern auch beim Roquefort und beim Gorgonzola. Sie heißen schließlich nicht ohne Grund Blauschimmelkäse.
Beim Blauschimmelkäse hat man einen festeren Käseteig, aber man macht es eigentlich ganz ähnlich, nur dass ein anderer Schimmelpilz, nämlich Penicillium roqueforti, im Inneren des Käses wächst. Und damit er wachsen kann, müssen ja Hohlräume bleiben. Man macht diese Stücke also etwas fester und man pikiert den Käse noch. Das heißt, man sticht mit Nadeln, so stricknadelähnliche Nadeln, sticht man in den Käse Löcher, dadurch kommt Luft hinein, der Schimmelpilz kann wachsen.
Wenn man einen Blauschimmelkäse aufschneidet, kann man sehr gut sehen, wie sich der Pilz entlang der Einstichkanäle ausgebreitet hat. Schimmelpilze spielen auch eine Rolle bei der Herstellung bestimmter ungarischer und italienischer Salamisorten. Sojasauce und andere ostasiatische Lebensmittel werden ebenfalls mit Pilzen fermentiert. Aus all dem sollte man aber keinesfalls schließen, dass Schimmelpilze auf Lebensmitteln harmlos sind. Professor Benno Kunz.
Das ist sogar sehr gefährlich, solche Schimmelpilze zu essen, weil die meisten Schimmelpilze in der Lage sind, sogenannte Mykotoxine, also Gifte, zu produzieren, die auch für den Menschen sehr, sehr schwere Schäden hervorrufen können. Mykotoxine stehen fast immer in Relation zu Nierenkrebs, Leberkrebserkrankungen. Das ist also wirklich ernst zu nehmen. Und die Schimmelpilze, die wir für die Lebensmittelherstellung gezielt verwenden, sind solche Schimmelpilze, die unter diesen Bedingungen der Herstellung nicht in der Lage sind, Mykotoxine zu produzieren. Deshalb muss man ganz, ganz stark trennen. Ein verschimmeltes Lebensmittel gehört in den Abfalleimer.
Wein, Bier, Käse, Sojaprodukte. In diesen traditionell entstandenen, zum Teil jahrtausendealten Herstellungsverfahren werden Pilze als ganze Organismen eingesetzt. Doch in einem wachsenden Bereich der modernen Lebensmitteltechnologie nutzt man nicht mehr die Organismen selber, sondern ihre Stoffwechselprodukte, also das, was die Zellen ausscheiden. Pilze produzieren eine Vielzahl von Substanzen, die aus der heutigen Lebensmittelindustrie nicht mehr wegzudenken sind. Nicht nur Alkohol und Kohlendioxid, sondern auch Enzyme, Säuren, Vitamine und viele Aromastoffe.
Schimmelpilze können so ziemlich alle Aromen, Aromakomponenten herstellen, die man sich denken kann. Wenn Sie an Apfelaroma denken, das ist eine einfache Verbindung. Oder Laktone, das ist zum Beispiel Pfirsich. Aber es gibt auch sehr komplexe Aromen, wie beispielsweise Erdbeere. Das Aroma besteht aus wenigstens 400 unterschiedlichen Komponenten.
Kaum noch ein Fruchtjoghurt kommt ohne industriell hergestelltes Aroma aus. Derart geschmacklich aufgepeppt hat sich der Joghurtverzehr in Deutschland seit den 50er Jahren mehr als verzehnfacht. Von etwa 2 Kilo pro Kopf und Jahr auf heute etwa 25 Kilo. Selbst wenn man wollte, solche Mengen Joghurt kann man mit Früchten oder Fruchtauszügen allein nicht mehr aromatisieren, sagt Benno Kunz.
Die Fläche Deutschlands würde nicht ausreichen, um so viel Erdbeeren anzubauen, um so viel Erdbeerjoghurt herzustellen, wie in Deutschland verzehrt wird.
Das Erdbeeraroma wird daher heute durch Pilze produziert, die auf Sägespänen wachsen. Allerdings, betont Professor Benno Kunz, wird Erdbeeraroma nicht aus Sägespänen hergestellt, wie oft zu hören und zu lesen ist.
Diese Pilze brauchen Komponente des Holzes, um gut zu wachsen. Deshalb fermentiert man die auf Holz, machen sie übrigens mit Speisepilzen auch. Und niemand käme auf die Idee, der Lebensmitteltechnologie Vorwürfe zu machen, dass man diese Pilze auf Holz züchtet. Das ist nur ein Zuchtmedium. Es ist nicht so, dass man Erdbeeraroma aus Sägespäne herstellt. Es hält sich sehr hartnäckig.
Ein anderes Produkt pilzlichen Ursprungs ist Zitronensäure. Sie wird in Limonaden und überall dort verwendet, wo man sauren Geschmack braucht. Auch Vitamine wie B2, B12 und Carotin, die man zum Beispiel mit Multivitaminpräparaten zu sich nimmt, werden von Pilzen produziert. Eine besonders große Vielfalt zeigen Pilze zudem bei der Produktion von Enzymen, also bei Eiweißstoffen, die in lebenden Zellen chemische Reaktionen in Gang setzen oder beschleunigen. Ohne Enzyme kein geregelter Stoffwechsel.
Wobei es immer eine Spezifik gibt, dass jedes Enzym eine bestimmte Reaktion katalysiert, auslöst, verursacht. Alle Reaktionen, die in einer Zelle ablaufen, sind enzymkatalysiert.
Bisher wurden etwa 2500 verschiedene Enzyme entdeckt, die alle eine spezielle Aufgabe haben. Sie sind ein gigantischer biochemischer Werkzeugkasten, mit dem man Fette spalten, Zucker auftrennen oder neue chemische Verbindungen herstellen kann. Da auch Mikroorganismen Enzyme produzieren, kam man auf die Idee, diese Stoffe für die Lebensmittelerzeugung zu verwenden. Dort wird heute eine Vielzahl von Enzymen eingesetzt. Amylasen sorgen beim Brot für eine schönere Kruste, Proteasen beseitigen Eiweißtrübungen in Wein und Bier, Pektinasen verwandeln naturtrübe Fruchtsäfte in klare Säfte. Man könnte noch Dutzende Beispiele aufführen. Inzwischen ist bei der Erzeugung all dieser Hilfsstoffe die Gentechnik kaum noch wegzudenken, weiß Klaus-Dieter Jani. Er ist Biochemiker und Gentechnikexperte an der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe.
Also in der Regel kann man schon sagen, heute sind fast alle Enzyme, die in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden, aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen gewonnen. Die Enzyme allerdings selbst sind nicht gentechnisch verändert, sie sind identisch den natürlichen Enzymen.
Die Gentechnik wird meist eingesetzt, um die Produktionsmenge dieser natürlichen Enzyme zu steigern. Eine Möglichkeit dafür ist es, organismuseigene Gene zu verändern, die für die Herstellung des Enzyms zuständig sind.
Entweder gibt man mehrere dieser Gene hintereinander, dass man eine höhere Produktionsleistung hat, oder man verändert etwas in den Kontrollregionen, dass die Synthese oder die Ableserate dieser Gene erhöht werden. Und damit kriegt man eine höhere Ausbeute in diesen Produkten.
Beim Enzym Becker-Amylase konnte die Ausbeute so um das 500-fache gesteigert werden. Ebenso ist es aber möglich, Gene zum Beispiel aus einem Bakterium in einen Pilz einzubauen. Das ist immer dann von Vorteil, wenn ein bestimmtes Enzym von einem Bakterium zwar in guten Mengen produziert wird, man das Bakterium selbst aber schlecht kultivieren kann.
Deshalb schneidet man das Gen aus diesem Genom, aus der genetischen Information, heraus, verändert das leicht und setzt das jetzt in ein Aspergillus ein, also in einen dieser Pilze. Weil man den sehr gut fermentieren kann, kann man jetzt dieses Enzym über dieses neue Gen in großen Mengen kostengünstig produzieren. Das ist heute gang und gäbe in der Produktion von Enzymen.
Diese Methode des Gentransfers sei sehr zukunftsträchtig, weil sich Pilze gut industriell vermehren lassen. Mehr Enzyme als je zuvor werden zukünftig mit Hilfe der Gentechnik in Pilzen erzeugt, sagt Jani. Und in den Forschungslabors entstehen bereits viele neue Anwendungen.
Die weitere Zukunft ist, dass man durch die Veränderung von Stoffwechselwegen neue und mehr Produkte, sprich Zusatzstoffe, Vitamine, Geschmacksverstärker über gentechnisch veränderte Pilze gewinnen wird. Die Wirtschaft muss Geld verdienen. Leider werden die Lebensmittel immer billiger, der Konkurrenzkampf immer größer. Und die Gentechnik ist da eines der Wege, um kostengünstiger produzieren zu können, bei gleichbleibender Qualität.